Wenn man jetzt diese 5 plus 6 nimmt, da gibt es auch diesen wunderbaren deutschen Fußballspruch, 11 Freunde sollt ihr sein. Da kann ich nur kichern. Also von denen, die sich hier zusammengefunden haben, es sind schon die zwei wirtschaftlich stärksten, nämlich China und Indien, sich in so vielen Fragen, geostrategischen Sicherheitsfragen, Spinnefeind. Die bekämpfen sich ja teilweise bereits an ihren Grenzen.
Natürlich gibt es Widersprüche zwischen China und Indien. Aber das Interessante ist ja, was sie eint. Und du hast es schon gesagt, sie wollen nicht von den USA dominiert werden. Außerdem wollen sie eine Währung schaffen, die es mit dem Dollar aufnehmen kann. Das ist aber ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Aber sie denken darüber nach. Und zwar alles im Gefolge, das ist ja auch interessant, des Krieges von Russland gegen die Ukraine.
Wichtig zu sehen ist, dass wir gleichzeitig neben dieser Bewegung gegen, sagen wir mal, westliche Einflussnahme auch selbst ein Stück aus Europa, aus den USA beigetragen haben, natürlich zu einer solchen Entwicklung, die wir derzeit haben. Es kommt ein Faktor, der gerne unterschätzt wird, und das ist nämlich, dass wir uns immer mal wieder anmaßen, und das oft und lange getan haben, das hat natürlich auch etwas mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, dass wir glauben, dem sogenannten globalen Süden erklären zu können, wie verantwortungsvolle Politik funktioniert. Was dort zunehmend und nicht immer nur zu Unrecht als Anmaßung und letztlich als Abqualifizierung entsprechend betrachtet wird.
Gysi gegen
Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast.
Sie gegen Gutenberg.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Gysi gegen Gutenberg. Mir gegenüber sitzt der ewig jugendliche Gregor. Und ich habe heute ein Erfolgsgeheimnis herausbekommen, warum er noch so unverschämt gut aussieht. Vor uns oder zwischen uns, das können Sie nicht sehen, steht ein Topf voller Schokolade. Gregor war nicht einmal versucht, da ein Stückchen Schokolade rauszuziehen. Also das zeigt, da ist ein Ausmaß an Selbstbeherrschung gegeben, was ich bei ihm gar nicht so vermutet hätte.
Das ist eine völlig falsche Vermutung. Früher habe ich Schokolade wie Brot gegessen, inzwischen brauche ich es einfach nicht mehr. Wenn ich immer noch so gierig danach wäre, hätte ich schon längst zugegriffen.
Ich werde mich nicht beherrschen können. Wenn es nachher raschelt, wissen Sie warum. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gysi gegen Gutenberg geht auf die Bühne. Jetzt werden Sie sagen, die beiden Rampensäue, die ewigen Rampensäue, können es nicht lassen. Das stimmt, wir können es nicht lassen. Aber wir haben gleichzeitig uns eben schon in einer der vorherigen Sendungen angedroht, uns in unserer jeweiligen Heimat zu besuchen. In meiner Heimat Oberfranken muss dann Gregor nicht nur mich, sondern auch ein oberfränkisches Bier und Bratwürste ertragen, was ein Kulturerlebnis der besonderen Art ist. Wir werden uns dort am 11. Dezember in der Kulmbacher Stadthalle verabreden und würden uns freuen, wenn Sie uns dort auch hören und sehen wollen. Und am 16. Dezember, Gregor, geht's zu dir nach Berlin. Und dann würde ich dich einmal fragen, wo genau geht es dorthin?
Also es geht zum Theater Babylon beim Rosa-Luxemburg-Platz, 16.12.
Vorverkauf überall dort, wo es Tickets und Karten gibt. Und wenn sich das irgendwie als schwierig erweist, kann man das mittlerweile auch im Internet googeln. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir sprechen heute über ein Thema, das ich Ihnen gleich verraten werde, weil irgendwie gehört es ja auch zu einer guten Tradition, dass wir uns fragen, ist uns irgendwas Seltsames, Absurdes, Bizarres in der letzten Zeit, in der letzten Woche widerfahren? Gregor.
Ja, mir ist eine Sache passiert, die insofern ganz interessant ist, dass ich einen Termin verwechselt habe. Und zwar wegen einer Verwechslung der Städtenamen. Auf jeden Fall kam ich in einer Stadt an, wo mich niemand erwartete. Und da, wo die Leute mich erwarteten, war ich nicht. Das Ganze repariert zu bekommen, war nicht so einfach, aber letztlich ist es gelungen. Und das hat Konsequenzen, und zwar die Konsequenz, dass ich jetzt immer dreimal nachfrage, ob die Stadt wirklich stimmt.
Und das war aber nicht London und Paris?
Nein, ganz so schlimm war es nicht. Es war immer innerhalb Deutschlands.
Okay, also da konntest du es auch mit deiner Rhetorik dann entsprechend ausbügeln. Ich habe gar nichts wirklich in dem Sinne Absurdes, aber ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich war nämlich mal 10 Tage vollkommen ohne Internetzugang und ohne jegliche Handyempfang. Und das hat mir außerordentlich gut getan, zum einen. Zum anderen habe ich etwas festgestellt, das ist furchtbar banal, aber wie unfassbar viel Zeit wir vergeuden, wenn wir täglich auf jede Nachricht, die uns heimsucht, in irgendeiner Form draufglotzen und glauben, darauf reagieren zu müssen. Und es ist ja alleine schon die Reaktion, dass sie nicht reaktionsnotwendig ist. Also da geht Zeit, Nerven, Emotionen drauf. Nachdem ich nach 10 Tagen das erste Mal wieder drauf geguckt hatte, ich habe Gott sei Dank ein Satellitentelefon dabei gehabt, wenn irgendetwas Dramatisches geschehen sollte, was die Familie betrifft, bei dir wäre das etwas schwieriger mit den Ämtern, mit denen, die du nur noch hast, habe ich festgestellt, es waren ein paar 100 Nachrichten, E-Mails, WhatsApp, Textnachrichten, die da aufgelaufen waren. Was für ein unfasslicher Schafscheiß. Da insgesamt sich herausbildet. Ich habe von den vielen 100, die da kamen, blieben am Ende vielleicht 30, 40 Dinge übrig, um die man sich wirklich selbst kümmern musste. Den Rest konnte man eigentlich genügsam löschen. War eine gute Erfahrung. Ob ich das tatsächlich ins tägliche Leben umsetzen kann, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es tut uns insgesamt mal ganz gut, diesen Digital Detox zu haben, von dem man gerne spricht.
Ja, das stimmt. Ja, heute wollen wir uns über Bricks unterhalten. Bricks. Was ist das überhaupt?
Legosteine.
Ja, das ist aber auch noch was anderes. Das ist ein wirtschaftliches Bündnis, bestehend aus Brasilien, deshalb das B, dann R für Russland, dann I für Indien, dann C für China und dann S für Südafrika. Erst gab es dieses Bündnis nur zu viert. Südafrika, damals noch ein Apartheid-Regime, das die schwarzen Menschen schwer benachteiligte, war natürlich nicht Mitglied, und dann kam Mandela und es gab die Befreiung für Südafrika und dann wurde auch Südafrika Mitglied. Also 5 Staaten, die so eine ganze Reihe Fragen wirtschaftlich miteinander abstimmten. Aber es gab...
Ende 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht?
Das noch früher, glaube ich.
War das früher?
Ich. Aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das Interessante ist Folgendes, dass es nie Anträge von anderen Staaten gab auf Mitgliedschaft. Und das hat sich jetzt geändert. Und dazu deine Meinung.
Das hat sich geändert. Und erstaunlicherweise ist ein attraktiver, für manche wohl attraktiver Club entstanden. Und man fragt sich, weshalb. Weshalb ist es interessant, einem so heterogenen Häuflein, wobei Häuflein sicherlich ein etwas despektierlicher Begriff angesichts einfach der Menschen, die diese 5 Staaten repräsentieren, bereits ist. Wieso ist es so attraktiv, denen beizutragen? Und ich glaube, Gregor, das hat sehr viel damit zu tun, dass sich eine gewisse Stimmungslage in unserer Welt ausgebreitet hat, wo man sagt, für uns ist die USA, sind die USA, sind die Vereinigten Staaten nicht mehr der alleinige Gradmesser, wo wir Nähe suchen, sondern es gibt andere starke Nationen, die sich herausgebildet haben, wo man zumindest einen Fuß in der Tür haben will. Und dazu zählt mit Sicherheit China. Dazu zählt momentan vielleicht nicht so sehr Russland angesichts des Grauens, was sie in der Ukraine anrichten und des Zynismus, den man tatsächlich aus Moskau gewahrt. Auf der anderen Seite ist aber Russland weiterhin, insbesondere in dem Staatengeflecht, über das wir gerade sprechen, ein enorm wichtiger Energielieferant. Da greifen ja auch die Sanktionen nicht so, wie man es feststellen kann. Indien ist, wenn man so will, die aufstrebende Weltmacht gerade im Potenzial. Und gut, Südafrika und Brasilien sind immer noch in einem gewissen Selbstfindungsprozess, aber wir hatten jetzt in diesem Jahr plötzlich bei der Versammlung in Südafrika eine Erweiterung um 6 Staaten, beziehungsweise eine davon ist eine Staatengemeinschaft. Jetzt ist natürlich mein bösartiger Zuruf an dich, lieber Gregor, das kannst du natürlich gleich aus dem Ärmel schütteln, um wen es sich da handelt, ohne auf einen Zettel schauen zu müssen.
Ja, das kann ich. Das handelt sich einmal um Ägypten, zum zweiten um Äthiopien, zum dritten um Saudi-Arabien, zum vierten um den Iran, dann geht es um die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist dieses Staatenbündnis, und dann Argentinien.
Ich bin zutiefst beeindruckt.
Ja, das habe ich mir deshalb gemerkt, weil die 5 Staaten, die bis dahin BRICS waren, 40% der Weltbevölkerung repräsentierten, jetzt ist es mehr als die Hälfte. Also das heißt noch nicht, sondern ab 1. Januar 2024. Interessant ist ferner, dass es von 40 Staaten bereits Interesse an der Mitgliedschaft beim BRICS gibt. Es gibt 23 formale Anträge, 6 wurden stattgegeben, die anderen werden erst später entschieden. Warum? Und da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, aber ich hoffe, Sie haben es vergessen. Ich erzähle sie nochmal, weil das interessant war. Die Chefin für Politik der US-Botschaft in Deutschland hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Und das fand etwa 2 Wochen nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine statt. 2 Wochen. Und da sagte sie als erstes, sie würde gerne meine Meinung über die Regierung wissen. Da habe ich sie gefragt, ich habe sie gefragt, über ihre oder über meine? Und dann sagte sie, über ihre. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte Ihnen gerne auch meine Meinung über ihre Regierung gesagt. Das war insofern ganz nett, weil wir beide ein bisschen lachen mussten. Und dann führt sich ja ein solches Gespräch leichter. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht glaubt, aber das ist jetzt schon eben weit über ein Jahr her, 2 Wochen nach Beginn des Krieges, dass sich BRICS jetzt weiterentwickeln könnte. Und da hat sie zu mir gesagt, nein, das ist so gut wie ausgeschlossen, weil die Widersprüche zwischen Indien und China zu groß sind. Ich habe gesagt, ich sehe das anders. Und ich erzähle das jetzt nicht, um anzugeben, weil ich Recht behalten habe, sondern ich erzähle das, weil ich mir Sorgen gemacht habe über eine neue Blockbildung in der Welt, von der ich noch nicht weiß, wie sie aussieht, welche Konfrontationen es gibt. Natürlich gibt es Widersprüche zwischen China und Indien, aber das Interessante ist ja, was sie eint. Und du hast es schon gesagt, sie wollen nicht von den USA dominiert werden. Außerdem wollen sie eine Währung schaffen, die es mit dem Dollar aufnehmen kann. Das ist aber ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Aber sie denken darüber nach. Und zwar alles im Gefolge, das ist ja auch interessant, des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Das, was dann passierte und was anschließend passierte, führte dazu, dass solche Art Blockbildung vorgesehen ist, wobei natürlich Lula, der Präsident Brasiliens, gleich sagte, das richtet sich überhaupt nicht gegen G7 und gegen G20. Aber wenn man das so betont, weiß man schon, dass natürlich dort etwas Neues entstehen soll. Was mich interessiert, ist dir das unheimlich oder glaubst du, dass da eine Chance bestehen könnte, wenn die Staaten sich organisieren?
Es ist ein Spiegelbild der Entwicklung unserer Welt gerade. Hm. Und deswegen ist es nicht besonders verwunderlich, dass wir unterschiedlichste, keine bipolare Blockbildung haben. Das sehe ich hier nicht.
Nein,
sondern
nicht.
Unterschiedlichste neue Gruppierungen, die sich bilden und die sich an gewissen Interessenslagen ausrichten. Ich bin, sage mal, etwas weniger beeindruckt vom gegebenen Zusammenhalt dieser Gruppe. Das ist ja, es haben sich Nationen gefunden, die einen künftig Großteil dieser Welt abbilden werden, wo sich auch das Bruttoinlandsprodukt von G7 auf der einen Seite und BRICS plus 6, möglicherweise minus 1, da werde ich gleich noch was dazu sagen, mehr und mehr annähern werden. Also wir sprechen jetzt dann von teilweise nur noch ein paar, in Anführungszeichen, Prozentpunkten Unterschied im Jahr 2028. Also das zeigt, was zumindest die Wirtschaftskraft anbelangt, dass da relativ viel Musik drin spielt. Was die Zielsetzungen anbelangt, lieber Gregor, kann ich nur sagen, Weidmanns Heil. Also, dass man jetzt glaubt, aus dem Ärmel mal eben eine Gegenwährung zum Dollar zu schaffen, das sehe ich nicht. Das sehe ich auf lange Zeit nicht, weil da die Interessenslagen auch zu unterschiedlich gestrickt sind. Das Zweite hast du bereits benannt. Wenn man jetzt diese 5+6 nimmt, da gibt's auch diesen wunderbaren deutschen Fußballspruch, 11 Freunde sollt ihr sein. Da kann ich nur kichern. Also von denen, die sich hier zusammengefunden haben, es sind schon die 2 wirtschaftlich stärksten, nämlich China und Indien, sich in so vielen Fragen, geostrategischen Sicherheitsfragen, spinnefeind. Die bekämpfen sich ja teilweise bereits an ihren Grenzen, dass es über die, sagen wir mal, rein wirtschaftlich-ökonomische Komponente hinausreichend schwierig sein wird, da auch noch tiefere Bindungen zu fassen. Aber es muss ernst genommen werden. Wichtig ist aber auch zu sehen, von den 6 wird wahrscheinlich relativ bald eines dieser Mitglieder wieder ausscheiden, das ist Argentinien. Die haben neu gewählt und dort kommt ein völlig neues, möglicherweise sogar eine relativ fragwürdige Gestalt an die Macht. Das ist noch relativ offen, aber die haben von vornherein schon gesagt, dass sie an dieser Clubbildung relativ wenig oder von dieser Clubbildung relativ wenig halten. Kann sein, dass die sich wieder rausziehen. Und es ist auch interessant, wer nicht bereit war, wen sie gerne dabei gehabt hätten, wer zum Beispiel nicht mitgespielt hat, war Indonesien. Und es ist auch interessant zu sehen, dass als dieser Vorschlag von der südafrikanischen Präsidentschaft kam und China natürlich daran ein gewisses Interesse hatte, dass es Skepsis auch unter den bestehenden 5 gab, nämlich Brasilien, Indien und Südafrika waren am Beginn eher zu Beginn eher gegen eine Erweiterung. Südafrika hat es aber dann gerne aufs Plateau gehoben, weil sie sich dann entsprechend präsentieren konnten.
Naja, man muss natürlich Folgendes sehen. Sie haben ja nicht alle aufgenommen. Also es gab ja deutlich mehr Anträge. Das heißt, sie haben die sechs aufgenommen, auf die sie sich verständigen konnten. Ich bin bei Argentinien noch nicht sicher, auch wenn sie das im Wahlkampf angekündigt haben, weil Argentinien ist nach Brasilien das zweitgrößte Land in Lateinamerika.
Mit einer starken, aber sagen wir mal, in gewissen Gruppen eine Bindung hin, innere Bindung zu den USA natürlich.
Richtig, auch. Genau wie Saudi-Arabien. Und da gibt es auch Gespräche zwischen Argentinien und Saudi-Arabien. Und die werden erklären, warum es trotzdem sinnvoll ist, etc. Und da es so eine Konkurrenzsituation ist zwischen Brasilien und Argentinien, ist es vielleicht eine Chance, unangenehme Folgen auch für Argentinien abzuwenden. Dasselbe ist mit Indien und China. Du hast völlig recht, da gibt es zahlreiche Widersprüche. Aber sie sind sich in aller Regel nicht in dem einig, was sie wollen. Aber sie finden immer Punkte, wo sie übereinstimmen, was sie nicht wollen. Und das ist ja auch bereits ein Kraftakt. Das heißt, keiner dieser Staaten hat bei den Sanktionen gegen Russland mitgemacht, zum Beispiel. Also mit anderen Worten, sie sagen alle, das wollen wir nicht, warum auch immer. Alle diese Staaten haben unterschiedliche Beziehungen zu den USA. Aber die mit ganz schlechten Beziehungen zu den USA gibt es eigentlich nur einen Staat, das ist der Iran. Gar nicht.
Und Russland.
Und Russland, jetzt inzwischen, ja. Aber naja, Russland ist immer noch ein bisschen anders. Die sitzen im Sicherheitsrat mit den USA zusammen. Da gibt es wenigstens eine Geheimdiplomatie zwischen Russland und den USA. Ich glaube nicht, dass es die zwischen den USA und Iran gibt.
Das übernehmen die Schweizer interessanterweise. Richtig. Das wissen viele nicht. Also die Schweizer vertreten die amerikanischen Interessen im Iran.
Ja, die Schweizer Botschaft macht das auch, ja. Aber die US-Botschaft gibt es ja noch in Moskau und die russische gibt es auch noch in Washington. Also insofern würde ich sagen, da gibt es schon gewisse Beziehungen und bestimmte rote Linien werden übrigens beim Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht überschritten. Das liegt nur an der Geheimdiplomatie zwischen den USA und Russland.
Die aber gelitten hat in den letzten
eineinhalb Jahren. Die offizielle hat schwer gelitten. Die Geheimdiplomatie ist die einzige, die noch einigermaßen funktioniert. Leider ist meine Regierung dazu nicht fähig. Aber das macht die US-Regierung. Also ich sage das nur deshalb, weil die müssen sich über viele Punkte nicht einig sein. Sie sind sich immer nur einig in dem, was sie nicht wollen. Und sie wollen keine Dominanz der USA, natürlich auch keine Chinas, völlig richtig. Und deshalb ist ja China mit drin. Und wie man das hinkriegt, deren Machtgefühle sozusagen zu reduzieren innerhalb von BRICS, mache ich auch mal ein Fragezeichen. Auf der anderen Seite denkt der Westen jetzt, gut, wir haben jetzt Konkurrenzbeziehungen zu China, das ist auch eine Herausforderung, wir ersetzen das durch Indien. Das halte ich nur wieder für eine Illusion. Auch unsere Außenministerin denkt so. Und zwar deshalb, weil Indien nach dem Motto vorgeht, wir nehmen von jedem, was wir bekommen können. Was ich übrigens verstehe, wenn ich der Präsident oder Premier von Indien wäre, würde ich ähnlich reagieren. Die Bevölkerung ist nach wie vor arm. Es ist ganz schwer, den Hungertod zu verhindern etc. Da muss ich nehmen, was ich kriegen kann. Und wenn ich merke, die sind so zerklüftet, dass ich von denen etwas bekomme und von jenen etwas bekomme, dann macht das Indien einfach. Deshalb ist Indien nicht so berechenbar. Und jetzt versuchen, wenn ich wie der Premierminister in den USA behandelt wurde, also wie vier Staatsgäste auf einmal. Das heißt, jetzt rennen alle um die Wette, was Indien betrifft. Mhm. Wenn die Situation nicht so ernst wäre, könnte man das schon wieder ein bisschen komisch finden. Aber sie ist ernst.
Man kann es, glaube ich, nur bedingt komisch finden, weil Indien ja auch in fast allen Konflikten alleine durch die Entscheidung zur Neutralität, die ja dann im Zweifel nie eine ist, sofort zum großen geopolitischen Faktor wird. Und ob das jetzt mit Blick auf den neuen Nahostkonflikt ist, wo Indien Israel näher steht, oder durch die enthaltsame Politik gegenüber Russland, wo man weiterhin auch Energiepartnerschaften betreibt und ähnliches, aber jetzt das Eintreten der USA. Gleichzeitig hat Indien auch an Stärke gewonnen. Also Indien ist nicht nur, ja, in vielen Teilen immer noch auch bitterarm, aber gleichzeitig sind sie Elektronik, neue Technologien, sind sie an der Weltspitze in gewissen Bereichen. Und deswegen suchen natürlich viele auch schon gerade deswegen die Nähe zu Indien. Nun ist Modi, der Premierminister Modi, einer, der wirklich nicht am mangelnden Selbstbewusstsein leidet und das natürlich auch entsprechend einzubringen weiß. Die Chinesen sind ein...
Du sagst wirklich Chinesen, ja? Ich sage immer Chinesen. Wo kommt eigentlich der Unterschied her?
Ich weiß es nicht, ich bin so aufgeregt. Das ist das CH. Es gibt ja auch Leute, die sagen Chile oder Chile, aber es sagt keiner Chile. Ja. Also die wirkliche Logik gibt es nicht. Ich glaube, das hat etwas mit verquerem Lehrerdenken in unserer jeweiligen Heimat zu tun.
Wahrscheinlich,
ja. Wer weshalb recht hat, das können uns, glaube ich, mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben. Ich habe... keine Ahnung.
Ich auch.
Ich werde aber weiter bei China bleiben, du bei China. Wir wissen, dass wir beide das Gleiche in irgendeiner Form...
Land meinen.
Wichtig zu sehen ist, dass wir gleichzeitig neben dieser Bewegung gegen, sagen wir mal, westliche Einflussnahme auch selbst ein Stück aus Europa, aus den USA beigetragen haben, natürlich zu einer solchen Entwicklung, die wir derzeit haben. Es kommt ein Faktor, der gerne unterschätzt wird, und das ist nämlich, dass wir uns immer mal wieder anmaßen und das oft und lange getan haben, das hat natürlich auch etwas mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, dass wir glauben, dem sogenannten globalen Süden erklären zu können, wie verantwortungsvolle Politik funktioniert. Was dort zunehmend und nicht immer nur zu Unrecht als Anmaßung und letztlich als Abqualifizierung entsprechend betrachtet wird und natürlich einen eigenen Stolz entwickeln muss und entwickeln kann. Und wenn dann jemand kommt wie China oder China und denen sagt, Kinders, wir wollen es aber gerne anders mit euch machen, ist eine ganz andere Tonalität da. Dass die sich natürlich auch gelegentlich verarschen lassen, dann von chinesischen Interessen, verzeih das sehr unfreiherrliche Wort, was ich jetzt hier hereinbringe, ist eine ganz andere Geschichte, aber man fühlt sich anders, zumindest mal zunächst anders umarmt. Dass die Umarmung natürlich auch eine stickende Umarmung sein kann, ist eine andere Geschichte.
Naja, weißt du, China hat ja eine andere Form von Diplomatie. Die treten nicht so anmaßend auf, wie das die USA so drauf haben, wenn sie irgendwo auftreten. Und schon die Tonlage macht ja die Musik. Aber das ist nur das eine. Das zweite ist tatsächlich, dass wir die Entwicklung in vielen afrikanischen Staaten gar nicht mitbekommen haben. Die Freihandelsabkommen, die Deutschland abschließt, sehen immer so aus, dass wir sagen, also wir dürfen alles zollfrei in euer Land liefern, ihr dürft auch alles zollfrei in unser Land liefern, außer Lebensmittel. Weil das schadet unserer Landwirtschaft. Das Einzige, was sie natürlich wirklich liefern könnten, wären Lebensmittel. Und wenn wir jetzt Militärputsch und sowas erleben, das ist nicht nur, dass da einer Macht geil ist gegen den anderen. Da steckt auch dahinter, dass man bestimmte neokoloniale Strukturen überwinden will. Und der Westen hat das zu spät mitbekommen, hat zu spät also darauf heißt, reagiert.
Aber das ist keine Rechtfertigung eines Militärputsches.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Die sind ja, haben immer diktatorische Strukturen. Ich will nur darauf hinweisen, welche inneren Auseinandersetzungen es da auch gibt. Mhm. Und die hängen auch alle mit diesem Verhältnis zusammen. Und insofern, der Krieg von Russland gegen die Ukraine, die einmütige Reaktion des Westens, sahen dann eben welche auch als Chance, jetzt ein neues Bündnis zu installieren oder besser gesagt ein vorhandenes zu erweitern. Und zwar trotz aller Widersprüche. Und die Klugheit der Diplomatie zwischen den Staaten könnte nur darin bestehen, dass sie nicht über das streiten, was sie wollen, weil das ist höchst unterschiedlich, sondern immer nur versuchen, sich zu einigen über das, was sie nicht wollen.
Und die ökonomische, die Wirtschaftskraft ist ja tatsächlich sehr, sehr groß. Und ja, ich glaube, da wird man, auf Englisch sagt man dann Common Grounds, relativ schnell finden, also eine gemeinsame Plattform, auf der man da arbeiten kann. Ich glaube, dass es deswegen auch gar nicht zu der Schwierigkeit kommt, dass einige, die gleichzeitig Mitglieder in der G20 sind, das als Gegenmodell begreifen müssten, sondern das ist etwas, was sich eher ergänzt miteinander. Interessant ist natürlich, ist es konträr zur G7. Und die G7, die jetzt aus den bekannten, in Anführungszeichen, westlichen plus Japan-Ländern besteht, haben aber eine ganz andere Stoßrichtung. Mittlerweile wird man auch sagen müssen. Eine dieser Stoßrichtungen ist, dass man sagt, man diskutiert und debattiert sehr viel mehr über gemeinsame Sicherheitsinteressen. Das ist etwas, was dort stattfindet. Gleichzeitig geht es natürlich darum, Zugang etwa zu der Halbleiterindustrie sich entsprechend zu schaffen, sich dort auch miteinander abzustimmen. Es geht unter anderem darum, dass man Zugriff auf seltene Erden, dass man auf wichtige Materialien, solche Sachen aufeinander abstimmt. Also die Liste ist unendlich. Aber sie ist trotzdem von einer anderen Qualität, auch einer anderen Vertrauensqualität, als das, was wir etwa bei BRICS sehen. Aber es trägt natürlich insgesamt zu einer fortschreitenden Fragmentierung auf dieser Welt bei.
Aber es gibt auch ein Sicherheitsbündnis im asiatischen Raum. das ist auch mit Indien und China. Das Beruhigende daran ist, solange die in einem gemeinsamen Sicherheitsbündnis sind, ist die Chance, dass ein militärischer Konflikt entstehen kann, zumindest reduziert. Aber auch das müssen wir beachten. Das wurde auch von Europa viel zu wenig gesehen.
Und deswegen ist es sicher wichtig, immer wieder, sage mal, auch deutlich zu machen, was man unter global notwendigen, beispielsweise humanitären Menschenrechten, das ist jetzt ein Pleonasmus, aber unter Menschen, sozusagen Menschenrecht versteht all das. Es kommt auf die Tonalität an. Es kommt auch ein bisschen darauf an, um zu erkennen, wird einem mit Blick auf Interessen, die wir auch haben, einfach mal komplett die Butter vom Brot genommen, wenn man nur moralisiert. Beziehungsweise wenn man, und dann wird es schwierig, wenn man glaubt, seine eigene Kultur auf andere übertragen zu müssen. Und ich habe da auch einen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Rahmen dieses Podcast, das ist ein bisschen wie China und China.
Weißt du, es hängt davon ab, ob man gerne im Pott ist oder doch lieber im Pot. Da habe ich einen leicht vornehmen Stil und bin lieber im Pot. Ich weiß ja, dass die anderen Pott sagen, aber ich bin für Podcast.
Also der Westen Deutschlands wird dich jetzt nicht mehr wählen, weil man dort sehr stolz auf seinen Pott ist.
Ja, das ist ja nur wieder was anderes. Auf den Pott bin ich auch stolz, aber nicht auf dem, auf dem man sitzt.
Aber gerade noch mal die Kurve, gerade noch mal die Kurve bekommen.
Nein, aber die Anekdote ist die, dass als ich noch da unterwegs bin, wo du noch unterwegs bist, nämlich in der Politik und damals auch mit einem Regierungsamt versehen war, gab es immer mal wieder auch Dienstreisen nach Afrika. Und wenn dann der Flieger vollgepackt wird, wird er unter anderem mit einer Wirtschaftsdelegation vollgepackt und mit einer Mediendelegation vollgepackt. Und bereits bei Abflug, wenn man in etwas, sagen wir mal, fragwürdigere Regierungsstrukturen fliegt, in afrikanischen Ländern soll das ja ab und zu auch mal vorkommen, also zumindest die sich jetzt nicht mit unseren demokratischen Maßstäben vergleichen lassen, gab es immer zwei Punkte, die angesprochen wurden. Die Wirtschaftsdelegation hat mich darauf hingewiesen, dass sie gesagt hat, wären Sie bitte so freundlich und würden unseren Partnern, die wir dort haben, und die Regierung nicht sofort auf die Menschenrechtssituation ansprechen, weil wir sonst möglicherweise alle Aufträge verlieren. Und die Mediendelegation hatte meistens nichts Besseres zu tun. Manchmal ja, manchmal nein. Aber es kam immer der Hinweis, sie werden doch hoffentlich sofort die Menschenrechtssituation ansprechen. Und dann kam es einmal vor, dass wir in einem Land gelandet sind und es gab den Empfang, der dort gerne auch etwas pompöser ausfällt. Und es gab eine kurze Begrüßung meines Counterparts, beziehungsweise es war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar jemand, der dort führende Verantwortung trug in dem Land, kam auf mich zu und meinte nach der Begrüßung, im Übrigen, bevor ich irgendwas gesagt hatte, außer meine Begrüßungsfloskel, im Übrigen, gestern waren die Chinesen da und wissen Sie was? Die haben nicht über Menschenrechte gesprochen. So. Und da geht so ein Ventil auf. Und das war dann interessant, diese Anekdote dann wiederum beiden Delegationen zu erklären. Ich habe über Menschenrechte gesprochen, aber wie gesagt, es kommt eben manchmal darauf an, wie.
Ja, ich glaube, in der Diplomatie muss man lernen, dass man seinen Gastgeber würdigt, bevor man etwas Kritisches sagt. Also ich habe, obwohl das nicht ganz wahr ist, ein Politbüro-Mitglied Chinas gesagt, sie haben ja nach den Unruhen in Tibet etwas Schlaues gemacht. Sie haben dieser Jugend von Tibet mit einem Abitur ein Studium in Peking ermöglicht. Da brauchte eine Jugendliche aus Peking nicht mal an die Tür der Universität zu klopfen. Damit haben sie die Jugend privilegiert. Dann schicken sie diese jungen Leute nach dem Studium ins Ausland und dann kommen sie zurück und kriegen höhere Funktionen in Tibet. Und damit organisieren sie Widersprüche zwischen der jungen und der älteren Generation, was Tradition, Kultur betrifft.
Hirnwäsche auf sehr klugem Niveau.
Ja, das habe ich so gesagt. Und dann habe ich gesagt, was ich nicht verstehe, ist, warum machen sie das nicht bei den Uiguren so? So, und das ist interessant. Wenn du so anfängst, geht er darauf ein. Und plötzlich erklärt er mir den Unterschied zwischen den Menschen in Tibet und den Uiguren und so weiter. Wenn ich gleich mit den Uiguren begonnen hätte, wäre er zu gewesen.
Ja, dann gehen die Türen auch schnell zu.
Dann. Ja, und dann hat er gesagt, ja, war ganz nett, kannst du gehen. Und dann habe ich einen dort Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, sie machen ja viele Investitionen in der sogenannten dritten Welt. Wobei China ja immer noch Entwicklungshilfe von uns bekommt.
Ja, was an Absurdität nicht zu übertreffen ist.
Ich sag's ja nur mal.
Und die sofort auf die Palme klettern, ja, wenn man nur die Debatte führt, dass man es zurückführen wollte. Das war zumindest in meiner Zeit so. Ich habe gedacht, es hätte sich längst gelöst, aber es ist offensichtlich immer noch der Fall, oder?
Ja. Aber das, ob nur im nächsten Jahr, weiß ich nicht. Aber noch ist es der Fall. Aber der Punkt ist ein anderer. Dass ich zu ihm gesagt habe, was ich nicht verstehe, ist, sie beschäftigen kaum Einheimische und auch nicht einheimische Unternehmen. Wenn man aber eine Investition in einem anderen Land macht, macht man das natürlich zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil, aber doch auch, um dort die Entwicklung voranzubringen. Also muss man Leute qualifizieren, beschäftigen. Und dann sagt er zu mir, ja, Herr Gysi, wenn unsere 1,2 Milliarden Chinesinnen und Chinesen alle beschäftigt sind, kommen Sie gerne wieder mit Ihrer Frage. So bin ich ja auch selten ins Trockene geschickt worden. Ja.
Du warst mal für einen Moment sprachlos.
Ja, etwas sprachlos. Ich habe dann gesagt, na gut, dass Sie so
erleben.
Viele Chinesinnen und Chinesen haben, wussten Sie ja auch schon, bevor Sie mit der Investition begonnen haben. Trotzdem muss man auch die Interessen des Gastlandes, sage ich mal, irgendwie berücksichtigen. Interessant ist nur, wir haben ja eine andere Kultur, wir führen ja Diskussionen und so, alles offen etc., China ja nicht. Und du kriegst ja, dass sie einen Hafen gekauft haben, eigentlich immer erst hinterher mit. Mhm. Hier in Hamburg wurde es mal vorher deutlich, aber so bei Piräus und so weiter.
Djibouti, ja. Nicht? Was übrigens ein ganz entscheidender, wer weiß schon, wo Djibouti liegt. Ja. Wir wissen es, weil wir teilweise mal Soldaten dort hatten, aber der war für uns ein ganz entscheidender Hafen. Und das ist ein Schlüsselhafen in Afrika und ja. Plötzlich in chinesischer Hand.
Und plötzlich bekommt sowas ja auch wieder Sicherheitsinteressen, darf man ja auch nicht unterschätzen.
Wohl wahr. Sag mal, wir haben über BRICS gesprochen, oder wir sprechen eigentlich heute über BRICS und schweifen natürlich wie immer ab, wie das so unsere Maßgabe
ist. Aber China ist ja auch ein spannendes Land.
Ist ein spannendes Land und Teil von BRICS. Jetzt sind sie erweitert worden.
Ja.
Deine nächsten Reisepläne, wo warst du denn eigentlich schon, was die BRICS-Länder plus 6 anbelangt, die sogenannten 11 Freunde, die keine sind?
Also ich war in Brasilien, ich war selbstverständlich, wenn ich BRICS nehme, in Russland, ich war in Indien, ich war in China und ich war auch in Südafrika. Von den Ländern, die jetzt beigetreten sind, da war ich in Ägypten und ich glaube, das war's. Mhm. Ich war noch nicht in Äthiopien, ich war noch nicht im Iran, ich war noch nicht in Saudi-Arabien, ich war noch nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch noch nicht in Argentinien. Das ist ein Skandal. Das räume ich ein und muss mal sehen, wie ich jetzt Schritt für Schritt das aufbessern kann. Wo warst du und wo warst du nicht?
Tatsächlich in all diesen Ländern schon einmal.
Nein, kann doch nicht wahr sein.
Ja, ich habe ja auch mittlerweile ein bisschen mehr Zeit als du. Und
du bist einfach auch jünger und dann kommst du aus Bayern. Das ist wahrscheinlich eine ganz andere Startmöglichkeit für Reisen.
Ich glaube, deine Startmöglichkeiten sind auch nicht so gering. Du hast sie dir geschaffen, aber du bist einfach noch auf so wahnsinnig vielen Hochzeiten unterwegs.
Das ist allerdings wahr. Ja.
Und da darf man, also zum Beispiel eines der Länder, was bei niemandem so wirklich auf der Reiseplanung ist und was von einer so unfasslichen Schönheit ist, ist Äthiopien. Hm. Gleichzeitig aber natürlich ein Land, das einen immer wieder mit der eigenen Dramatik, mit der Geschichte, mit auch Schrecken, die dort geschehen sind und teilweise auch geschehen werden, ja zuletzt den Konflikt auch wieder Eritrea, Äthiopien, all diese Geschichten. Aber wenn man die Reise unternehmen kann und es einigermaßen sicher ist, kann ich das nur jedem wärmstens ans Herz legen. So wie ich jedem unseren Podcast ans Herz lege.
Ja, wie ist denn Argentinien?
Argentinien ist natürlich ist für mich ein Land, wo ich immer wieder sage, ich verstehe nicht, wie eines der, was Bodenschätze, was Tourismuspotenzial, was auch Ausbildungsgrad vieler Menschen anbelangt, ein Land so dramatisch unter seinen Möglichkeiten boxt, dass es eigentlich haben könnte. Argentinien könnte eine der führenden Wirtschaftsnationen dieser Erde sein und schlittern von einer Katastrophe in die nächste. Was die Schönheit des Landes anbelangt, ist es auch so, dass es atemberaubend ist. Also man hat ja von unten, von Patagonien mit seinen Schönheiten über die Pampas, die da dort laufen. Man hat die Bergregionen, man hat gerade die Grenze hin zu Chile beispielsweise ist teilweise wunderschön. Man hat das Meer, man hat eigentlich, hätte man dort alles. Und sie setzen es immer wieder in die Grütze.
Ich mache dir ein Angebot. Wir können uns ja überlegen, ob, wann und wie und zu welchem Zweck natürlich wir beide zusammen nach Saudi-Arabien fliegen. Und du bist dann zuständig dafür, dass wir abends entgegen den Sitten dort trotzdem beide einen Schluck Wein trinken.
Dass wir irgendeinen Alkohol bekommen.
Und ich versuche, interessante Gespräche zu organisieren. Du aber auch.
Dann kann ich dir nur sagen, das interessante Gespräch wird sein, wie du einer für aus saudischer Sicht gerechten Strafe entkommst. Oder wir beide. Aber das traue ich dir zu, dass du das hinbekommst. Ja, das sollten wir doch hinbekommen.
Und zwar über Fahrlässigkeit. Wir wussten gar nicht, dass da Alkohol drin ist.
Dumme ist, im Zweifel hören sie das, was wir jetzt gerade gesagt haben und spielen und das genau in dem Moment dann vor.
Ja, vor. Ja.
Aber gut. Ist auf unserer Liste, machen wir. Sehr gut. Okay. Dann können wir von dort was aufnehmen auch. Ja. Eigentlich ganz spannend. Nicht?
Das ist auch spannend. Ja. Sehr gut. Schwitzen wir beide, uns ist ein bisschen heiß, aber das macht nichts.
So, und jetzt bringe ich dich nochmal zum Schwitzen, weil wir am Ende unserer Episode angekommen sind und natürlich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitten wollen, uns zu schreiben und uns Ihre Meinung zu sagen. Und das können Sie, indem Sie uns eine E-Mail schreiben. Irgendjemand hat uns letzte Mal gesagt, ihr solltet euch einfach mal diese E-Mail, diese vermaledeite E-Mail-Adresse, die ihr euch nicht merken könnt, einfach mal auf euren Unterarm tätowieren. Das wäre doch nochmal ein echter Schritt zurück in die Jugend, lieber Gregor.
Das stimmt, das stimmt.
Und was machst du
denn jetzt? Hast du was auf deinem Unterarm tätowiert?
Ich habe tatsächlich nichts tätowiert.
Ich natürlich auch nicht.
Das glaube ich dir nicht.
Nein, kannst du mir schon glauben. Dafür bin ich auch gar nicht der Typ.
Nachsehen werden wir beide nicht.
Also ich kann aber die absolut auswendig und zwischen unsere Internetanschrift, stimmt nicht ganz, ich lese sie ab, aber macht ja nichts. Also openminds.
Siehst du mal, es liest da ab und kannst immer
Media.
Noch
also nochmal, ggg@openminds.media. Dahinter kommt nicht .de, völlig überflüssig. ggg@openminds.media. Reicht.
Reicht, danke.
Und das erreicht uns.
Und es erreicht uns. Uns reicht es noch nicht. Wir machen weiter. Aber für heute nicht. Und freuen uns, wenn Sie uns demnächst wieder zuhören.
Ich freue mich auch darüber. Und wenn eine oder einer von Ihnen schon in Saudi-Arabien waren, können Sie uns natürlich Hinweise für die Reise geben. Was besonders schön ist.
Insbesondere wie und wann man trinkt.
Ja.
Alles Gute.
Tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.